Wir wollen das Johannesevangelium aufmachen, Kapitel 4. Johannesevangelium, Kapitel 4. Ich möchte heute mit uns flüchtig, also einerseits flüchtig, aber auch das ganze Kapitel, dass wir das ins Visier bekommen und auch die kommenden Verse, nicht nur die Geschichte, wo Jesus in Samarien ist, sondern wo Jesus jetzt tatsächlich mal endlich nach Galiläa ankommt. Wir wissen, Anfang des Kapitels hat Jesus sich auf den Weg gemacht aus Judäa eigentlich nach Galiläa. Und die vielen Wochen oder vielleicht auch schon Monate, die Jesus jetzt bei uns in Samarien war, eigentlich wollte er nach Galiläa gehen. Und auch wir möchten heute diese Reise durchziehen von Judäa wirklich bis an diesen Zielort nach Galiläa. Und ich möchte auch aufzeigen, den Zusammenhang, den uns Johannes in diesen vier Kapiteln gibt. Ja, dieses große Bild und dass wir genau sehen, was wir hier vor uns haben. Wir haben es betrachtet, dass Jesus hier in Samarien, also letzte Mal betrachteten wir ganz besonders, dass Jesus in Samarien also missioniert, ja, dass er das Evangelium verkündigt. Und diese Missionsstrategie Jesu oder die Missionsstrategie Gottes haben wir betrachtet. Wie Gott das macht, wenn er Menschen zum Glauben beruft, ja, den Glauben schenkt, missioniert sozusagen mit anderen Worten. Und wir sehen aber auch in dieser Geschichte, dass es nicht das Hauptziel war, zu zeigen, wie Gott missioniert, wie Jesus missioniert, sondern das Hauptziel des Evangeliums und auch dieser Geschichte ist, damit Menschen an Jesus glauben und damit sie durch, also glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist und dass sie durch den Glauben an seinen Namen ewiges Leben haben. Das ist das Ziel des Johannesevangeliums. Und das ist das Ziel dieses Textes. Und aus diesem Grund ist nicht die Missionsstrategie die Hauptsache hier in unserem Text, sondern die Offenbarung Jesu. Damit wir glauben. Uns wird Jesus präsentiert, bezeugt von Zeugen, also hingewiesen. Leute, ihr sollt glauben an diesen Jesus, den wir präsentieren. Also das Johannesevangelium ist ein fantastisches Buch für Leute, die das Evangelium noch nie gehört haben, die vielleicht skeptisch sind, vielleicht für Leute, die sich fragen, ja, ist Jesus wirklich reell? Ja, ist das wirklich etwas? Für Leute, die Zweifel haben, ist das Johannesevangelium das Buch, das Zeugen rausbringt, einen nach den anderen, Schritt für Schritt uns durchführt und diese Zeugen bringen die wahre Botschaft über den wahren Christus und wir dürfen das ansehen und wir dürfen glauben und durch den Glauben ewiges Leben haben in seinem Namen. Das ist, was Johannes uns im Kapitel 20 als Hauptthema sagt. Und er sagt, Leute, es gibt so viele Geschichten über Jesus, die ich euch verkündigen könnte, die euch schreiben könnte, aber diese hier habe ich ganz besonders genau zu diesem Zweck geschrieben, ja, damit ihr glaubt, dass er Christus ist und dass er der Sohn Gottes ist und durch den Glauben ewiges Leben habt. Also, heute möchte ich nochmal genau uns aufzeigen, wer Jesus ist, damit wir sehen, Jesus offenbart sich hier, Gott offenbart sich hier. Also, nochmal, nur ganz kurz zur Erinnerung, ja, letztes Mal ging es darum, über die Missionsstrategie und dass wir haben damit aufgehört, dass Jesus, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass er sie belehrt. Ja, er hat seine Jünger belehrt und ihr erinnert euch vielleicht an die Punkte, in denen er sie belehrt hat. Es war darin, dass er gesagt hat, es ist wichtig für einen Jünger, dass er sein Leben unter den Willen Gottes stellt. Nicht einfach nur, dass der Wille Gottes zuerst kommt und danach ihr euer Ding tut, sondern euer komplettes Leben steht unter der Autorität Gottes. Dann hat er ihnen gezeigt über den Lohn und sie belehrt über den Lohn, hat ihnen gesagt, es ist wichtig, dass ihr das versteht. Es gibt eine Belohnung, denn das steht zusammen mit der Verantwortung des Menschen. Und wofür wir keine Zeit hatten, das werde ich auch lassen, aber ich möchte es nur erwähnen, was Jesus sie noch belehrt, ist, ihr seid nicht alleine auf diesem Arbeitsfeld, auf dem Erntefeld. Verse 36 und 37, 38. Damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Ernte eingegangen. Also für einen Jünger ist es wichtig, das zu lernen. Es gibt noch andere. Das ist auf der einen Seite ist das ernüchternd, auf der anderen Seite ist das eine Erleichterung, das ist eine Freude. Ja? Du als Christ, du als Eltern, wenn du für deine Kinder betest und ihnen Christus und das Wort und Gott nahebringen möchtest und das tust und vielleicht manchmal am Verzweifeln bist, so darfst du wissen, du bist nicht alleine in diesem Feld. Ja? Gott arbeitet auch durch andere an diesen Menschen. Und das muss ein Jünger wissen. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch demütigend, weil der Herr macht dir deutlich, hör mal zu, es gibt auch andere. Okay? Das ist nur kurz erwähnt, ich möchte nicht darauf stehen bleiben. Jetzt zu der Offenbarung Gottes, zu der Offenbarung Jesu in diesem Text. Und da sehen wir diese zwei Geschichten, wie sie zusammengehören. Und warum Johannes uns das geschrieben hat, weil es das gleiche Thema ist. Jesus offenbart sich bei den Samaritern und Jesus offenbart sich in der Schlachterbibel bei den königlichen Beamten. Wir werden darauf eingehen. Und du siehst, in beiden Parteien sind es gottlose Menschen, sind es Randgänger der Gesellschaft, sind es Leute, die nicht geachtet, sondern verachtet waren. Und du siehst die Liebe, die Zuneigung Jesu, die Zuneigung Gottes zu den Menschen, die nicht die Elitegruppe ist in der Gesellschaft, die nicht diesen religiösen Prunk oder Anerkennung genießen. Also, worin sehen wir das nochmal bei der Samariterin? Also in dieser Geschichte, wo Jesus in Samarien ist. Wir sehen, dass er sich ihnen als Retter offenbart. Ja? Dass er ihnen deutlich macht, ich bin der Messias. Ich bin der Messias der Welt. Das ist notwendig hier zu erkennen, zu sehen. Wisst ihr, im Kapitel 3 hat er Nikodemus, einem Lehrer, einem jüdischen Rabbiner, gezeigt, ich bin der Retter der Welt. Ich bin der Retter für jeden, der glaubt, nicht für die religiöse Elite. Und hier im Kapitel 4 geht er hin und lässt diese seine Lehre buchstäblich bestätigen, nicht von Juden. Das wäre vielleicht einfach, weil Juden würden sagen, ja klar, du bist ein Jude, du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen, du bist hier unterrichtet worden, du bist hier gelehrt worden. Das ist alles volksintern. Aber nein, diese Aussage, die Jesus Nikodemus gelehrt hat im Kapitel 3, ich bin der Retter der Welt, wird hier sozusagen von der Welt bestätigt. Denn am Ende dieses Absatzes kommt das ganze Dorf genau zu dieser Feststellung. Und diese paar Verse möchte ich lesen, von 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn und das um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten seines Wortes willen. Also hier, sie kommen zu einer persönlichen Überzeugung. Davor hat die Frau ihnen gesagt, und sie haben deswegen reagiert, weil die Frau halt gesagt hat, Leute, es muss ein Prophet sein, er kennt meine Vergangenheit, er kennt mein ganzes Leben, er hat meine Sünden aufgedeckt, er hat die Wahrheit darüber gesagt. Kommt, überzeugt euch, ist es vielleicht der Messias? Sie fordert sie heraus und sie gehen hin, sie hören auf die Frau, aber jetzt kommt es zu einer persönlichen Überzeugung. Vers 41, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter, was? Der Juden ist? Dass dieser der Retter der Welt ist. Leute, hier kommt das Zeugnis von den Samaritern, von den verachteten Leuten, von den Randgängern der Gesellschaft. Sie können bezeugen, tatsächlich, Jesus ist einer, der sich um Leute wie mich, wie uns kümmert, die wir ein Dreck sind für die religiöse Welt, verachtet. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die frohe Botschaft für einen jeden, der denkt, ja, ich bin gar nichts. Ich habe nichts geleistet. Ich habe mich nichts zu rühmen. Und da sehen wir Jesus, der diese Menschen sucht. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Text. Und hier werden wir sehen, wie diese Geschichten exakt Hand in Hand zusammengehen und eine Botschaft weiterbringen. Von Vers 43. Von Vers 43 wollen wir zusammenlesen. Nach den 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nichts geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Ihr erinnert euch, wir sind jetzt schon wochenlang durch diese Geschichte durch. Aber es war noch gar nicht so lange her, wo Jesus in Jerusalem war. Und jetzt, er war nur 2 Tage in Samarien, okay? Nicht mehrere Wochen. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen, Vers 46. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da kam, und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möge hinabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Knecht stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte den Worten, dass Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das 2. Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Also, hier diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus sich herabneigt zu den Randgängern, dass Jesus die Randgänger der Gesellschaft sucht. Und ich würde sogar behaupten zu sagen, Diese beiden Geschichten zeigen, dass Jesus Menschen sucht, die egoistisch, die selbstzentriert leben, die ein selbstsüchtiges Leben führen. Du denkst, Moment mal, wo, bitteschön, holst du das in diesem Text raus? Also, wir können das vielleicht sehen bei den Samaritern, ja, und auch ganz besonders bei der Samariterin, die so ein Leben geführt hat, dass sie selbstsüchtig war, aber doch nicht hier. Darum lasst uns in den Text gehen. Also, nochmal Vers 43. Nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugt zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Und hier möchte ich erstmal mit euch in den Text hineingehen, bevor wir diese Frage beantworten, ob es wirklich so ist, dass Jesus selbstsüchtige Leute rettet. Warum gibt uns der Text das so weiter? Ist es nicht, als wenn ein Widerspruch in diesen zwei Versen, seht ihr den Konflikt, als würde sich das beißen? Ja? Nach zwei Tagen aber zog Jesus nach Galiläa, also Jesus will nach Galiläa gehen. Jesus selbst bezeugte zwar, hier sehen wir, als würde seine Aussagen im Konflikt zu dem stehen. Jesus geht nach Galiläa, also ihr wisst, nach oben, ja? Galiläa war oben von Samarien, er geht nach Norden, aber er hat gesagt, als würde er das Ganze im Konflikt sagen, eigentlich gelte ich nichts in Galiläa und trotzdem gehe ich hin. Und gerade mit dem Vers 45, als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihm die Galiläer auf. Als würde Jesus sich geirrt haben. Sehen wir das, was hier uns im Text wiedergegeben wird? Jesus hat gesagt, ein Prophet, er gilt nichts im eigenen Land, aber er kam dahin. Und es hat sich anders erwiesen, als wenn. Um das wirklich hier zu verstehen, müssen wir ein paar Dinge erklären, müssen wir ein paar Dinge betrachten. Und zwar als allererstes, was das in Vers 45 bedeutet, dass sie ihn aufgenommen haben. Okay? Das ist das Erste, was wir uns anschauen müssen. Und das Zweite, was das bedeutet, was Jesus sagt, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt, okay? Und dann werden wir sehen, dass es kein Konflikt ist, der uns hier im Text weitergegeben wird. Also, das Erste, was bedeutet es, dass sie ihn aufgenommen haben? Ich möchte aus ein paar Beispielen uns das zeigen. Und zwar aus Matthäus 10, Vers 14. Hier ist das Erste. Ich lese es, 10, Vers 14. Wenn euch jemand nicht aufnimmt, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen und so weiter. Hier, wo Jesus seine Jünger entlässt und sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium. Und unter dieser Aussendung gibt er ihnen diesen Auftrag und sagt, wenn euch jemand nicht aufnimmt, okay, und nicht auf euch hört. Ich möchte zeigen, dass das, was die Galiläer hier gemacht haben, dass sie ihn aufgenommen haben, dieses Aufnehmen kann beinhalten, dass du eine Person zwar aufnimmst, okay, weil der Text trennt das, ja, wenn euch jemand aufnimmt und auf euch hört oder eben nicht auf euch hört. Du kannst jemanden aufnehmen, das bedeutet aber nicht, dass du auch auf ihn hörst. Okay? Also du kannst einfach nur vielleicht eine Gastfreundschaft ihm zeigen, ja, komm zu uns, du kannst ihn einladen. Das bedeutet aber nicht, dass du zum Beispiel auf das hörst, was er wirklich sagt, dass du mit ihm einverstanden bist. Er kann vielleicht eine ganz andere Meinung haben wie du. Und du lässt ihn vielleicht so stehen, du bist einfach höflich, aber du hast ihn aufgenommen. Also, diese Aussage hier, dass die Galiläer Jesus aufgenommen haben, ist eine sehr oberflächliche und bedeutet nicht, dass sie wirklich auf Jesus gehört haben. Warum? Denn wir sehen, wie der Text weiter verläuft, dass es oberflächlich war, aus dem Grund, der uns hier angegeben wird, warum sie ihn aufgenommen haben. In Vers 45, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Okay? Der Grund, warum sie ihn aufgenommen haben, waren, sie haben ihn beobachtet. Sie haben die Zeichen und Wunder gesehen, die er in Jerusalem getan hatte. Und das war der Grund, der Beweggrund war nicht die Anerkennung Jesu, sondern der Beweggrund war die Wunder, die sozusagen laut vor ihm hergingen, die sichtbar waren. Das war der Grund, warum sie ihn angenommen haben. Und wir können mit Sicherheit sagen, diese Leute gehörten zu den gleichen Leuten, wenn ihr die Bibel aufhabt, in Kapitel 2, Vers 23, wo gesagt wird, wo Jesus in Jerusalem war und die Leute sozusagen sich zu Jesus gewandt haben und an ihn glaubte Jesus nicht an sie. Er vertraute sich ihnen nicht an, weil er gesehen hat, das ist kein echter Glaube. Also, das hilft uns zu verstehen, warum es hier nicht um einen Widerspruch geht. Jesus macht es deutlich, ein Prophet gilt nichts im eigenen Land, trotz, dass sie ihn aufgenommen haben. Das andere ist, gerade wenn du betrachtest, was es bedeutet, dass ein Prophet nichts im eigenen Lande gilt, nichts zu gelten, hat etwas mit fast Finanziellem zu tun. Ja? Das Wort wurde benutzt in finanziellen Sachen, einen bestimmten Wert haben oder nicht haben. Zum Beispiel Matthäus 27, Vers 9, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert, ja, den Preis dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt haben, oder auch in 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid mit einem Wert, mit einem Preis erkauft, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also, Jesus macht es deutlich, wisst ihr, diese Galiläer, zu denen er kam, sie haben ihn aufgenommen wegen der Wunder, aber den wahren Wert hat er nicht gehabt. Den Wert, den er haben sollte, hatte Jesus nicht gehabt unter den Galiläern. Sie haben ihn nicht so wertgeschätzt, wie sie ihn wertschätzen sollten. Sie haben ihn nicht angenommen als denjenigen, der er wirklich gewesen ist. Was lernen wir hier daraus, wenn wir diese Sache angucken? Ich glaube, das ist eine Botschaft für unsere heutige Zeit. Man will Jesus haben. Warum? Weil er Zeichen und Wunder tut. Wer würde so einen nicht haben wollen in seiner Verwandtschaft oder in einem näheren Kreis, zu dem du mit jedem Wehwehchen kommen kannst und der einfach nur sagt, ja, werde geheilt, bumm, und man ist geheilt. Ja, wer würde das nicht haben wollen? Aber wir sehen, dass Jesus das ganz klar teilt und sagt, das ist nicht echt. Ich bin nichts wert in ihren Augen. Das ist nichts anderes. Man möchte die Gaben, aber nicht den Geber. Man möchte das, was Gott gibt, die Geschenke, die Segnungen Gottes, möchte man, aber nicht den Geber, aber nicht Gott. Man möchte den Genuss, aber nicht die Verantwortung. Unsere Gesellschaft ist geprägt. Die Christenheit ist geprägt genau von dem gleichen Denken. Wir möchten den Genuss haben, den Gott gibt. Wir möchten alle Segnungen haben. Wir möchten sogar, ja, diese Versicherung haben für den Himmel. Wir möchten irgendwann mal auch später gut haben, okay? Ich möchte das hier gut haben, dass es mir hier an nichts fehlt. Und wenn ich in den Himmel komme, dann soll es mir ebenso an nichts fehlen. Also wir wollen die Gaben. Aber überprüfen wir uns, ob es uns nicht genau gleich geht wie den Galiläern. Dass Jesus nicht diesen wahren Wert den Preis hat, dass wir nur die Gaben wollen, aber nicht den Geber. Ich denke daran, auch Gott hat uns viel zum Genießen gegeben. Ja? Ich genieße die Ehe. Ja? Ich genieße meine Frau, dass wir verheiratet sind. Ich genieße diese Segnung der Kinder. Ich genieße das Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Ich betrachte das als Segnungen Gottes. Aber auf der gleichen Seite, was ist mit der Verantwortung? Bin ich mir bewusst, suche ich genauso auch den Geber dieser guten Gaben? Dass es mir bewusst wird, Herr, du gibst mir diese Segnungen und ich möchte auch ebenso diese Segnungen in deinem Willen leben. Und das ist, was wir hier sehen. Jesus kommt zu den Galiläern und das erste Zeugnis ist über diese Galiläer, sie achten ihn nicht. Warum geht er denn dahin? Und das ist die Offenbarung Jesu, das allererste, was wir hier im Text sehen. Jesus geht zu den Menschen, obwohl sie ihn verachten, obwohl sie ihn nicht wertschätzen. Hier sehen wir die Liebe Gottes. Hier sehen wir genau das, was er Nikodemus gelehrt hat. Ich gehe, ich bin der Retter der Welt und ganz besonders der Verlorenen. Also ganz besonders, also nur der Verlorenen. Also die Liebe Jesu gießt sich aus zu den Menschen, die ihn verachten. Also der Text geht weiter. Vers 46. Jesus kommt nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Und hier wird uns jetzt eine Person herausgegriffen von diesen Galiläern, von einer von der Menge. Einfach als Beispiel, als Vorbild. Wir sehen das, was Jesus hier mit dieser Person macht. Das macht er im Grunde mit einem jeden, der ihn verachtet. Hier sehen wir seine Liebe. Also nochmal Vers 46. Jesus kommt nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Wenn ihr die Schlachterbibel habt, so habt ihr gelesen über diesen königlichen Beamten. Hat jemand eine andere Übersetzung? Wenn du Elberfelder hast, so wird Beamter vielleicht kursiv bei dir stehen oder in Klammern. Wisst ihr, der griechische Text sagt nur, dass er nach Galiläa gekommen, nach Kana in Galiläa, und da war ein königlicher. Fertig. Beamter steht nicht, sondern er findet dort, oder jetzt geht es um einen königlichen. Ja, was ist denn ein königlicher? Hier die Schlachter hat gesagt, okay, das muss ein Beamter sein, ja? Also ein königlicher Beamter. Wir schreiben Beamter rein. Manche Übersetzungen lassen das einfach weg, manche schreiben vielleicht etwas anders rein. Aber der Text sagt, da war ein königlicher. Und gerade deswegen sollten wir das auch so lassen. Gott hat das mit Absicht so hingeschrieben. Da war ein königlicher und fertig und nicht noch Beamter oder sonst irgendjemand. Warum? Weil die Geschichte sich genau darauf konzentriert, um die Liebe Gottes, um Christus zu zeigen in seiner Größe als Retter der Welt, als Retter derjenigen, die ihn verachten. Und zwar ein königlicher, wenn das sonst irgendwo in der Schrift benutzt wird, dann haben wir immer eine Verknüpfung und es wird in allen anderen Stellen gesagt, ein königlicher, zum Beispiel Beamter. Oder also Beispiele, Apostelgeschichte 12, Vers 20, da ist Herodes, der gerade Jakobus umgebracht hat, ja, im Kapitel 12. Er hat Petrus gefangen genommen und Petrus wurde freigelassen von einem Engel Gottes, also durch Gott. Und jetzt geht eine kurze Geschichte über diesen Herodes weiter. Um Vers 20 wird berichtet. Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land, also von dem königlichen, seine Nahrung erhielt. Ja, also von dem königlichen Land. Nächste Vers 21. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an. Ja, ein königliches Gewand an. In Jakobus 2, Vers 8 wird uns nochmal von dem Königlichen etwas gesagt. Und zwar von dem königlichen Gebot. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und so weiter. Also, wenn es um Königlichen geht, haben wir immer die Erklärung, was königlich ist. In diesem Text steht einfach nur, da war ein königlicher Mann. Ja? Fertig. Und ich denke, es ist wichtig, aus dem Grund, weil es uns an die königliche Familie bindet. Es war einer aus der königlichen Familie. Auch selbst wenn ich jetzt diesen Spagat machen würde und sage, okay, wir erlauben mal, es war ein Beamter im Königshaus, so muss ich euch etwas sagen, und zwar über diesen König. Dann werdet ihr auch sagen, okay, im Grunde ist es egal, ob es jetzt ein Beamter war oder in der Familie. Dieser König, über wen es hier geht, zu dem dieser Mann gehört, war der Sohn des großen Königs Herodes, diesen Massenmörders, der seine eigene Frau umgebracht hat, seine eigenen Kinder, weil er allen missgönnt hat. Er hat zig Leute umgebracht, und desto älter er wurde, desto mehr hat er gemordet, weil er irgendwo Gefahr gewittert hat. In einem buchstäblichen Wahn hat er Leute umgebracht. Das ist auch derjenige, der die Kinder in Bethlehem ermorden ließ, ja, alle, die bis 2 Jahren waren. Und dessen Sohn, er hieß auch Herodes Antipas, er war König über Galiläa und diese ganze Gegend. Und dieser König Antipas war nicht viel anders wie sein Vater. Nein, er hat nicht so viel gemordet. Aber erstmal, der König Herodes, der Große, war ein Edomiter. Eine von seinen 10 Frauen war eine Samariterin. Und von dieser Ehe, wenn man das als Ehe bezeichnen darf, kam dieser Herodes Agrippa. Ja? Vater Edomiter, Mutter Samariterin. Und hier haben wir diesen König, den Agrippa. Und diese Person, er war nicht der König, aber er war königlich. Ja? Aus dem königlichen Haus, denke ich, dass es gewesen ist. Aber wir sehen hier dieses königliche Haus, von wo es kommt. Dieser Mann war derjenige, der Johannes enthaupten ließ, der Johannes gefangen genommen hatte. Dieser Mann war derjenige, von dem Jesus gesagt hat, das ist ein Fuchs. Dieser Mann war derjenige, wo Jesus gesagt hat, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes, ja, und der schriftgelehrten Pharisäer. Warum? Weil dieser Mann, wie kaum ein anderer oder vielleicht genauso wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, ein Leben führen musste in einem Doppelsinn. Er musste Rom gefallen, er musste den Kaiser zufriedenstellen, er musste alles so leben, so regieren, dass Rom zufrieden ist, und er musste so leben, damit die Juden zufrieden sind. Also sein Leben war immer in Heuchelei, in Lug und Trug. Und natürlich in Machthaberei, denn er baute auch die Stadt Tiberias, wo die Leute natürlich ganz schön ausgenommen und ich würde sagen, beraubt wurden durch viele unnützigen Steuern und so. Also die Hand des Königs lag auch schwer auf dem Volk Israel. Jesus sagt in einem anderen Zusammenhang, wo er über Johannes spricht und sagt, wisst ihr, warum seid ihr ausgegangen, Johannes zu sehen? Er hatte weiche Kleider an, also Kamelshaarkleider. Er sagt aber, die mit weichen Kleidern sind, die sind in den königlichen Palästen. Jesus weist nochmal auf dieses Haus des Königs hin und sagt, das sind Leute, die in Luxus, in Saus und Braus leben. Also, einer von denen kommt zu Jesus. Ihr versteht, dass es ein Randgänger der jüdischen Gesellschaft war. Niemand würde so einen mögen. Er war nicht der König, aber er gehörte dazu. Das wäre genauso. Heute noch werden Leute verfolgt, die damals im Dritten Reich mit Adolf Hitler zusammengearbeitet haben, die Befehle ausgeführt haben. Genauso auch, wenn es ein königlicher Beamter nur gewesen ist, nicht aus der Familie, so gehört er doch zu dem Haus. Ja? Und der Text sagt einfach, ein königlicher. Und wir würden genauso zu dieser Person reagieren, wie wir heute reagieren auf diejenige, die in den Konzentrationslagern Menschen umgebracht haben oder dafür verantwortlich waren. Sie gehören genauso dazu und machen sich schuldig. Also wir sehen dadurch, dass uns hier gesagt wird, ein Königlicher kommt zu Jesus, wie viel damit zusammenhängt. Das nächste, Vers 47. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin. Und jetzt kommt auch die Bitte, die dieser Königliche, dieser Randgänger an Jesus hat. Nochmal 47. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen ist, ging er zu ihm hin. Und bat ihn, er möge doch herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag am Sterben. Hier dadurch, dass er sagt, komm doch herab, bedeutet nichts anderes. Also hier ist keine Vergeistlichung des Textes. Oh, herabgehen, also Jesus ist herauf, das ist oben, oben ist gut, herab ist nach unten, das nach unten ist schlecht. Leute, das ist ganz einfach eine geografische Situation. Sein Sohn lag krank wo? In Kapernaum. Nazareth oder Kana ist geografisch oben. Kapernaum liegt, also das, der See Genezareth, ganz grob 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Kana in Galiläa liegt 400 Meter über dem Meeresspiegel. Also ist es ganz normal, dass dieser Mann ihm sagt, kannst du bitte herabkommen? Nach Kapernaum, also nichts anderes bedeutet dieses Herabkommen. Nach Kapernaum, um meinen Sohn gesund zu machen. Und hier sehen wir auch die Motivation gleich dieses Mannes. Es ist selbstsüchtig. Ja, du sagst, oh nee, er fragt doch nicht für sich, sondern für seinen Sohn. Ich weiß es nicht, ob ihr vielleicht alle mitstimmt, aber wenn ich daran denke, an meine Familie, an meine Kinder, so muss ich sagen, alles, was ihnen widerfährt, das fühle ich, als würde es mir so ergehen. Also die familiäre Beziehung ist normalerweise so eng, dass ich für die Kinder ja noch mehr machen würde, wie vielleicht für mich selber. Und dass die Eltern, du denkst, ja, das ist doch selbstlos. Nein, das ist nicht selbstlos. Das ist egoistisch. Ja? Also es ist gut, dass man das so macht, aber das zeigt, dass man für seine Familie, für sich, weil man zählt die Kinder wie sich selber, ja? Das rafft man alles mit in das Boot. Dieser Mann, hier sehen wir nicht, oh, er ist so selbstlos, er geht für seinen Sohn sogar eine Tagereise weit. Das ist die familiäre Beziehung und auch das ist in einem gewissen Sinn selbstsüchtig. Warum? Es ist noch kein Glaube. Und das sehen wir aus der Reaktion Jesu, was Jesus ihm sagt in Vers 48. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Aus diesem Grund sehe ich, dass dieser Mann, er kam nicht mit reinen Motiven, sondern er kam mit den gleichen Motiven wie alle anderen. Er hat Jesus nicht wertgeschätzt. Aus diesem Grund tadelt ihn Jesus und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, also mit anderen Worten, dieser Mann kommt genauso mit den Bedingungen zu Jesus und sagt, wenn du dies und dies machst, dann werde ich glauben. Ja? Also wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Von der anderen Seite, von der Perspektive des Menschen würde das bedeuten, dass der Mensch sagt, wenn du nicht das und das für mich machst, wenn du mich nicht heilst, wenn du nicht meinen Sohn heilst, dann brauche ich dich nicht. Auch dieses ist uns sehr bekannt. Das ist Selbstsucht in unserem Leben, wenn wir Gott Bedingungen stellen. Ihr erinnert euch an die Geschichte Jakobs, der weggezogen ist und wo Gott ihm begegnet ist und er wieder aufwacht von diesem Traum, von dieser Nacht. Was sagt er zu Gott? Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und wenn Gott mich behütet auf dem Weg, den ich gehe und wenn Gott mir Brot zu essen gibt und wenn Gott mir Kleidung zum Anziehen gibt und wenn ich in Frieden zurückkehre zu meinem Haus, dann, okay, dann soll der Herr mein Gott sein. Also aus diesem Tadel Jesu, dass er zu diesem Mann sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Nehme ich heraus, dass Jesus sein Herz offenbart und ihm aufzeigt, da ist Selbstsucht. Da ist einfach nur, man möchte Jesus haben, man möchte nicht wirklich Jesus, sondern die Wunder, die Zeichen haben. Wie gut finde ich das, und ich denke, dass das hier wirklich die göttliche Führung ist, dass Gott am Herzen dieses Mannes arbeitet und er fragt noch einmal, Vers 49, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Also die zweite Bitte, egal was, komm herab, bis mein Kind stirbt. Ihr wisst, dass Kana und Kapernaum eine Tagereise entfernt wären. Jesu müsste also einen Tag lang hingehen und müsste wieder einen Tag zurückkommen, da wo er gewesen ist. Darum kümmert sich der gute Mann nicht. Und sehr verständlich, also wir würden es auch nicht machen, wir würden genauso handeln wie dieser Mann. Egal was mit den Leuten in Kana ist, ob sie Jesus brauchen oder nicht, ich brauche ihn, komm her. Und jetzt ist die Antwort Jesu, Vers 50. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Ob es ein Test war, den Jesus hier macht mit ihm, oder ob Jesus an seinem Herzen arbeitet, verschweigt uns der Text. Aber wir sehen, was passiert. Und der Mensch glaubte den Worten, dass Jesus zu ihm sprach und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundete er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und erst hier kommt, und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen ist. Sehen wir, dass wir hier eigentlich drei Schritte beschrieben haben vom Glauben. Also drei Glauben könnte man in Gänsefüßchen oder in Klammern hinschreiben. Also erstmal hatte er irgendeine Art von Glauben, dass Jesus überhaupt helfen kann. Ja? Er hat Zeichen und Wunder gesehen. Das ist ein total oberflächlicher Glaube, ein selbstsüchtiger Glaube, wo man nur die Gaben sucht, aber nicht den Geber. Das zweite ist in Vers 50, da heißt es schon, und der Mann glaubte Jesus. Aber in Vers 43 wird erstmal gesagt, und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Da wird es echt. Hier in Vers 15 ist einfach nur, wo man intellektuell, wo man das als Wahrheit anerkennt, wo man die Botschaft von Jesus einfach aufnimmt, wo man vielleicht Jesus anerkennt sogar, okay, ich sehe, Jesus hatte großen moralischen Stand gehabt. Er ist ein großes Vorbild. Er ist der beste Mann, der über diese Erde gegangen ist. Also auch das ist ein oberflächliches Denken. Und hier im Vers 53 sehen wir, hier ist der rettende Glaube, dass Gott diesen Menschen, dass Jesus diesen Menschen rettet. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Das ist die Aussage. Genau die gleiche oder eine, ich sage mal, parallele Aussage zu den Samaritern. Wie beendet Johannes die Geschichte mit den Samaritern? Das ganze Dorf kommt zu Überzeugung. Samariter kommen zu Überzeugung. Das ist der Retter der Welt. Und hier haben wir einen Königlichen. Der kommt zu der Überzeugung und er glaubt und sein ganzes Haus. Das ist als die Botschaft, die auch heute einem jeden gesagt werden darf. Leute, damals gab es Zeugen. Zeugen aus der Welt, ja, die aus der Welt gerettet wurden. Nicht aus den Juden, sondern aus der Welt gerettet wurden. Verhasste Leute, Samariter und Königliche. Und diese nimmt Jesus auf. Ich finde es eine fantastische Botschaft. Ich finde es, das ist das Evangelium Gottes, das uns gezeigt wird. Im Vergleich zu allen anderen, was die Welt anbietet oder alle anderen Religionen anbieten, Jesus sucht diejenigen, die verachtet sind, die nichts gelten. Und er erniedrigt sich zu denen und rettet sie. Welch eine Botschaft wäre das auch für uns, das zu lernen und das wieder, das zu leben, dass wir Leute, die von denen wir wissen, ja, Jesus wusste, dass er nicht geachtet wird, dass er trotzdem sich zu ihnen herabneigt, dass er trotzdem zu ihnen hingeht und genau diese Leute, für die er nichts gilt, die rettet er.